He lived all of our dreams. All of our dreams, right?
Hi, langsam geht's mit der Regular Season zu Ende. Wir sind jetzt ungefähr bei Spieltag 63, 64, 65, also Zeitpunkt 8. März. Ich muss sagen, zum Glück, ich bin der Meinung, wie viele andere der Meinung sind, dass die Saison einfach viel zu lang ist mit 82 Spiele. Aber das ist ein anderes Thema. Da werde ich bestimmt in der Offseason mal drüber reden, über so, was man in der NBA meiner Meinung nach verändern sollte, aber nicht wird, aber es ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Es wird heute eine ganz klassische, kurze Folge werden über die Teams an sich, die Standings, Prognosen, vielleicht ein bisschen zurückgucken. Und ja, sonst kann ich nur sagen, dass ich Code of Gold auf Netflix gesehen habe. Eine schöne Werbedokumentation für die NBA. Ansonsten hat es mit den Olympischen Spielen nicht so viel zu tun gehabt. Klar, es ging darum, aber letztendlich war der Fokus auf 4 oder 5 NBA, also außerhalb des US-Teams auf 4 oder 5 NBA-Spieler. Und das war's. Das deutsche Team als amtierender Weltmeister zu dem Zeitpunkt und der Grund, warum es überhaupt die Avengers von den USA überhaupt gab, wurden nur als Randnotiz und als weinender Moritz Wagner gezeigt. Ansonsten waren die kaum existent. Jo, aber wie gesagt, es soll jetzt erstmal um die NBA gehen an sich, die Standings aktuell. Die Spiele von letzten Nacht habe ich gesehen in der Zusammenfassung jetzt alle. Ich muss sagen, Phoenix gegen Denver war ein krass gutes Spiel, hat mir sehr, sehr Bock gemacht. Gestern zum Beispiel das Spiel New York gegen Lakers war auch unfassbar spannend. Es waren 2 OT-Spiele, deswegen, ich glaube, daran hat es gelegen, nicht? Okay, wir fange ich East oder West an? Ich überlege gerade. Ich fange mit dem Westen an, oder? Nee, machen wir Osten. Osten ist irgendwie nicht so spannend wie der Westen, weil im Osten ist so, sagen wir mal, die Top 7 bis 8 sind vielleicht interessant und ab dann wird es einfach wirklich vollkommen random. Okay. Clippers, sag ich schon. Ein geiler Anfang. Die Cavaliers. Bestes Team im Osten. Ich glaube, bestes Team in der NBA momentan, was das angeht. 53-10. Ja, bestes Team in der NBA, was ihre Bilanz angeht, 53-10. Ich habe sie in meinem Power-Ranking vor der Saison auf Platz 2 gehabt. Also war ich gar nicht mal so scheiße mit meiner Vermutung, weil ich mir schon dachte, dass das ein bisschen besser werden könnte. Natürlich ist Power-Ranking immer sehr, sehr viel mit Glück verbunden und Pech verbunden. Bei vielen anderen Teams hat es überhaupt nicht geklappt. Aber das macht man dann zum Ende der Regular Season auf jeden Fall. Was soll man sagen, die laufen einfach, die Cavaliers. Die haben ein unfassbares Shooting gefühlt. Trifft dort jeder seinen Dreier auf 40%. Ich glaube, es ist sogar so, dass die alle unfassbares Shooting haben. Die Defense ist krass, aber was soll man auch sagen mit Mobley und Allen im Frontcourt? Quatsch, Backcourt. Ich verwechsel das immer wieder. Backcourt. Donovan Mitchell, finde ich, obwohl er nicht die Zahlen hat, sollte man trotzdem in die MVP-Konversation irgendwie mit reinwerfen. Jedenfalls in die Top 5 definitiv. Und die Ergänzung mit DeAndre Hunter, eine bessere hätten sie gar nicht machen können. Eine bessere hätten sie nicht machen können für ihr Team. Das ist perfekt. Ein defensiv orientierter Spieler, der einen guten Wurf hat, einen guten Drive zum Korb hat, der hustelt. Also die Cavs sind nicht nur in der Regular Season, ich finde auch für die gesamten Playoffs und vielleicht sogar für die Finals, auf jeden Fall für die Eastern Conference Finals, fast schon gesetzt. Und am Ende fliegen sie in der ersten Runde raus gegen die Pacers oder so. Wer weiß. Celtics sagen viele, stimmt auch, dass sie im Gegensatz zur letzten Saison ziemlich inkonstant sind, was ihre Leistung angeht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist es scheißegal. Bei Cavs ist es halt ein bisschen Überraschungssaison, aber bei Celtics war es mir von vornherein relativ scheißegal, weil ich mir relativ sicher war, wie wir uns alle relativ sicher waren, dass sie unter die ersten drei kommen werden. Das werden sie auch. Als Zweiter im Osten. Ja, Tatum spielt eine bockstarke Saison, finde ich. Ist definitiv auch einer der Top 5 Spieler der NBA momentan. Einzige Schwachstelle sehe ich halt immer noch, habe ich glaube vor der Saison schon gesagt, ist für mich die Bank. Klar, Pritchard spielt eine gute Saison, aber was kommt danach? Sam Hauser, Luke Kornet, Nemias Cater. Also viel ist da nicht, das ist ein bisschen dünn. Klar, Al Horford, aber Al Horford habe ich so ein bisschen das Gefühl, was jetzt nicht das Gefühl ist, einfach so, ich glaube, der wird aufgetaut, sobald es zu einem wichtigen Matchups geht, dann wird er wieder eingefroren. Kann aber auch nicht sein. Porzingis soll jetzt in der Nacht, also von Samstag auf Sonntag, spielen die Celtics gegen die Lakers in Boston zu Hause. Das wird geil. Das gucke ich mir morgen in der All-Possession-Recap an. Himmel. Und ja, das wird spannend. Porzingis, weiß ich nicht. Der ist halt fast eine Variable in dem ganzen Ding. Weil ist er fit oder ist er nicht fit in den Playoffs? Kann er Leistung bringen, kann er Leistung nicht bringen. Wenn er fit ist, dann ist er ein Faktor. Wenn nicht, dann kann er kein Faktor sein. Deswegen werden wir mal sehen. Noch schlimmer sieht es dann aus mit den Knicks. Sind zwar auf Platz 3 in der Eastern Conference. Jetzt ist Brunson raus für mindestens 2 Wochen erstmal wegen einer Enkelverletzung. Ja. Da hast du schon mal, wenn Brunson raus ist, ist schon mal nicht nur ein Fünftel, sondern ich finde fast schon dein gesamter Motor, dein gesamtes Herz der Offense ist raus. Haben jetzt auch ich letzte Nacht gegen, oh Gott, irgendjemanden verloren. Ich habe es gerade vergessen, gegen wen. Ich könnte natürlich gucken jetzt, Moment. Ich gucke gleich mal schnell. Gegen die, sag schon, mein Gott, mein Bot YouTube lädt nicht so richtig, nix. Gegen die Clippers haben sie verloren, genau. Ist auch kein rühmliches Ergebnis, aber trotzdem, wie gesagt, die haben halt nichts von der Bank. Deuce McBride ist eine gute 7. bis 8. Option, aber keine 6. Mitch Robinson war jetzt auch lange raus. Er ist jetzt erst seit ein paar Spielen wieder da. Precious Achiuwa hat ein paar gute Spiele hingelegt. Aber es reicht nicht für die Playoffs. Und Thibodeau kann die nicht alle 48 Minuten spielen lassen. Außer Bridges und Hart wahrscheinlich. Die werden safe. Einige Spiele mit 48 Minuten gehen beide. Und wenn sich da bloß lass mal Towns und Brunson für jeweils 1 oder 2 Spiele raus sein, dann ist die Serie schon so gut wie gelaufen. Deswegen, ja. Knicks spielen eine gute Regular Season. Ich sehe es bloß nicht, dass die in den Playoffs viel reißen werden, weil sie dann einfach körperlich am Ende sein werden, wenn sie bis dahin kommen. Also klar kommen sie bis dahin, aber wenn der Zeitpunkt da ist, dann sieht das ganz anders aus. Ja, die Bucks. Ich muss sagen, ich habe relativ wenig Bucks-Spiele gesehen, weil die Bucks interessieren mich nicht so richtig, obwohl sie echt eine gute, ich sehe gerade, 8-2 in den letzten 10 Spielen, 4 in Folge gewonnen. Ja, Giannis ist auch ein Top 5, ich glaube, die Top 5 Spiel unter Top 5, anders. Unter den ersten Top 5 in der NBA sind 8 Spieler, kann man fast schon so sagen. Du kannst halt 8 Spieler reindrücken und alle würden sagen, jupp, passt. Giannis ist definitiv einer davon. Deswegen Bucks sind so ein Team. Also wir reden jetzt nicht mehr über die Regular Season, weil das safe ist, dass die in die Playoffs kommt. Geht bloß noch um den Heimvorteil, aber am Ende ist das auch egal. Wir reden jetzt über die Playoffs. Dame und Giannis sind unfassbar gefährlich. Giannis ist halt noch ein krass guter Verteidiger. Ist ja auch Depoy. Ich finde die Verpflichtung, beziehungsweise Verpflichtung, den Trade Middleton für Kuzma einen absoluten Win. Kuzma hat zwar nicht super geile Quoten, aber ich finde, der bringt neue Energie ins Spiel rein. Bisschen, er ist halt verjüngt. Der ist, Kuzma, ist der schon 30? Ich glaube schon. Oder wenn, gerade mal so kurz vor 30. Und der bringt halt Energie und ich finde, er ist eine gute dritte Option. Auf jeden Fall. Wohingegen Brook Lopez, wo man sich manchmal so denkt, so, ah ja, man merkt schon so ein bisschen, das ist seine letzte, also ich finde, es ist seine letzte Saison, Brook Lopez. Die Bucks müssen sich nach der Saison unbedingt Gedanken machen, wenn sie weiter unter den ersten 5, 6 der Eastern Conference bleiben wollen, was sie mit Brook Lopez nächste Saison machen. Das muss unbedingt was passieren. Er ist aber auch okay, er hat unfassbar viel geleistet in den letzten 15, 16 Jahren, in der NBA ist. Und ja, mit seinen 37 Jahren jetzt kann man da schon mal ein bisschen Abnutzungserscheinung zeigen. Trotzdem kann er dir immer noch, Splash Mountain kann dir immer noch unfassbar wichtige Dreier reinhauen. Deswegen, Bucks halte ich für ein gefährliches Team im Osten, die mal so ganz locker die Celtics raushauen können. Ohne Scheiß, also wenn bei den Celtics irgendwie Porzingis fehlt und Horford keinen guten Tag hat, wer soll außer Tatum Giannis verteidigen? Und eigentlich kann man Giannis nicht verteidigen. Ja, das würde ich als sehr spannend ansehen. Dann Pacers, das unberechenbarste Team im Osten. Lass die mal in den Playoffs, wenn ihre ganze Run-and-Gun-Offense aufgeht, dann schießen die dir die Hütte auseinander. Dann drücken die 120 bis 130 Punkte und da würden die Knicks zum Beispiel nicht mehr hinterherkommen. Irgendwann. Könnte auch zu einer engen Kiste werden. Halliburton hat sich gefangen im zweiten Teil der Saison auf jeden Fall. Anfang sah es ja ein bisschen so kritisch aus. Man dachte so, oh Gott, was wird aus Halli? Aber er hat sich auf jeden Fall wieder stabilisiert. Ist ein guter Mittelpunkt des gesamten Offense da. Siakam auch bockstark, ist ja nicht umsonst All-Star gewesen. Und auch Miles Turner und so die ganzen nebenher, Neesmith, Nemhard, Shepard, sehr gute Rollenspieler. Das kann ein sehr gefährliches Team sein, die Pacers. Ihr hört, ich habe Pacers auch nicht so viel geguckt. Es ist ein Team, was mich leider wirklich wenig interessiert. Wo ich ein bisschen aufmerksamer war in den letzten 2-3 Wochen, war bei den Pistons. Weil es bei denen einfach, sagen wir mal, ab dem Trade von Dennis dahin. Die Pistons werden jetzt nichts groß in den Playoffs reißen, aber ich finde, die sind safe in den Playoffs. Die sind jetzt mit 35-28 sechs Spiele vor den Heat auf den 7, die auf der 7 sind. Cunningham spielt eine wahnsinnig gute Saison. Ich würde mich wundern, wenn er mal MIP wird. Jalen Duren finde ich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, einen unfassbar talentierten und guten Big. Warten wir noch 3-4 Jahre ab, mal sehen, was aus dem wird. Du hast Malik Beasley, einen der gefährlichsten Shooter der gesamten NBA. Auf jeden Fall, guckt euch mal die Zahlen von ihm an, das ist irre. Gucken wir, können wir gleich mal live gucken, Moment. Dafür sind wir ja da. Malik Beasley. Moment. Moment. Basketball Reference. Und geht los. 63 Spiele. Ja, ich akzeptiere eure Cookies. 63 Spiele. 16,6 Punkte bei 42% von der Dreierlinie. Das ist halt schon fies gut, muss man sagen. Passt mir auf die Pistons auf. Ich glaube nicht, dass sie so viel reißen werden. Trotzdem können sie ärgern. Die können sehr doll ärgern. Und wie die Pacers, die werden jetzt nicht die, sag schon, die Top 3 raushauen. Das schaffen sie nicht. Aber so ein Spiel, man weiß nicht, wie sich ein bisschen verschieben wird, so Bucks-Pacers eine Serie? Bucks-Pacers. Bucks-Pistons eine Serie, meine Güte. Der hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Das würde ich mir sehr, sehr gerne angucken. Dann die Heat. Seit dem Jimmy Butler, Andrew Wiggins Trade und dem ganzen Drum und Dran. Ja, durchwachsen. Tyler Hero spielt weiterhin super auf absolutem Top-Niveau. Ist trotzdem nicht ihr. Also, anders gesagt, Wiggins und Hero bringen dich nicht groß weiter in den Playoffs bzw. Play-Ins. Die könnten die Play-Ins schaffen, definitiv. Dann kommst du in die Playoffs rein, spielst gegen, was weiß ich wen, Bucks, Knicks, vielleicht sogar Pacers oder so. Dann kann es schon ganz dunkel werden, ganz schnell. Ich habe einfach die, oder anders, ich bin einfach der Meinung, dass sie in der Offseason sich Gedanken machen sollten, nicht Bam Adebayo mal zu traden. Bam ist ein fantastischer Defensivspieler. Bam ist eine super dritte Scoring-Option. Keine zweite, sondern eine dritte Scoring-Option. Ich habe jetzt keine Ahnung, wohin und für was und warum und weshalb und wie. Aber sie sollten auf jeden Fall drüber nachdenken, Bam Adebayo mal für einen elitären Scorer. Wie zum Beispiel, na gut, Ja Morant spielt auch so eine durchwachsene Saison, aber so Ja Morant-mäßig in die Richtung mal zu gehen, Trae Young eventuell mal, keine Ahnung, aber so in die Richtung mal einen Trade zu wagen und dann zu gucken, ob da eventuell mehr geht. Weil Hero und ein bisschen Rozier und ein bisschen Wiggins bringt dich nicht so viel weiter. Du brauchst noch mehr Scoring, du brauchst noch mehr Spielaufbau, vor allem Spielaufbau. Die haben, ich finde, da haben sie wirklich eine ganz tiefe Lücke, eine klaffende Lücke eher, würde man sagen. Ja, die Hawks. Ich mag die Hawks. Ich gucke den Hawks unfassbar gern zu. Die sind in so vielen Clutch-Games drin, so Overtimes oder gewinnen mal in der letzten Minute noch mit dem Buzzerbeater oder letzten Sekunde mit dem Buzzerbeater noch. Ich finde, Trae Young spielt eine herausragende Saison. Sehr, nicht sehr effizient, was das Scoring angeht. Konstant, aber nicht effizient. Aber was das Playmaking angeht, hat er auch 13 Assists fast im Schnitt. Trotzdem sollten die Hawks ihn auch, wie halt bei Bam, mit der Heat, sollten sie in der Offseason drüber nachdenken oder mal sich Angebote einholen. Was kann man da bekommen für Trae Young? Soweit ich mitbekommen habe, hat Clint Capella auch keine Extension unterschrieben bei denen. Also heißt es, er wird Free Agent, vielleicht machen wir Sign-and-Trade. Ich muss sagen, dass mir die Ergänzung mit Caris LeVert und Terrence Mann gut gefallen bei den Hawks. Klar, es sind kein Bogdanovic und kein Hunter. Dennoch sind sie auch kein absoluter Abfall, der bloß mal Punkte bringt. Das sind schon gute Spieler. Caris LeVert hat jetzt auch letztens erst einen Game-Winner Layup getroffen und so. Also mag ich gern gucken. Trotzdem rechne ich für die absolut null Chancen aus. Auch kein Sleeper-Team oder irgendwas. Wenn sie in die Playoffs kommen überhaupt, wenn sie da ein Spiel in der Serie gewinnen, ist das viel. Dann die Magic. Saison, Haken dran, fertig. Das Ding ist durch. Da brauchen wir nicht mehr drüber nach. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Die haben jetzt 5 Spiele in Folge verloren. Das wird immer bitterer. Vor allem zweimal die Raptors, einmal gegen die Bulls verloren. Gegen Teams, die du nicht verlieren solltest, auf jeden Fall. Es sind ja auch zwei Teams, die nicht gewinnen wollen. Die wollen ja beide tanken. Die wollen ja beide einen guten Pick in den nächsten Draft haben. Deswegen ist das schon nicht schön. Vor allem das Duo Banchero und Wagner kann nicht alles alleine machen. Wenn du mal so auf die Box-Office-Dingers guckst, oder Box-Scores guckst, sind meistens Paolo und Franz, die mit weitem Abstand die meisten Punkte machen im Spiel. Und dann ist der nächste eventuell mal Cole Anthony mit 10 oder so. Oder Wendell Carter mit so 11 oder solche Geschichten. Und die schießen. Also, was für ein schlechtes Shooting bei denen gerade ist. keiner trifft über 32% von der Dreierlinie. Das ist schon grausam. Und ich glaube, sie letztes Jahr noch wirklich gut getroffen haben. Und am Anfang der Saison, besser gesagt, am Anfang der Saison haben sie viel besser getroffen, sind teilweise bei 40 gewesen. Viele. Ist jetzt gar nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Klar fehlen Sachs und Mo. Trotzdem kann das kein Grund sein, gegen Tanking-Teams zu verlieren. Und du hast als Magic höheren Anspruch als Platz 9 in der Eastern Conference mit einem 29-35 Rekord. Das kann nicht der Anspruch sein. Mal gucken, was ich bin der Meinung, sie sollten sich in der Offseason unbedingt verstärken. Wenn sie es nicht in dieser Offseason schaffen, sich zu verstärken, sagen wir mal im Laufe nächster Saison, sich nicht schaffen zu verstärken, lass es Trae Young sein oder Ja Morant oder ich gehe gerade mal die ganzen Teams so durch. LaMelo Ball, von mir aus auch gern. Oder Cam Johnson von den Nets. Da gibt es so viele Spieler. Ich gehe mal kurz in den Westen rüber. Dann könnte man noch zu den Suns traden. Suns sag ich schon, weil ich gerade die Suns sehe. Pelicans, Mavs, Kings, Clippers, Wolves, Warriors, Rockets, Grizzlies, Nuggets, Lakers. Ja gut, wie gesagt, Trae Young oder Ja Morant halten Guard mit viel Scoring. Die brauchen unbedingt Scoring. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie zur Trade-Deadline sich Zach LaVine irgendwie schnappen. Haben sie aber nicht geschafft. Nun, jetzt dümpeln sie auf Platz 9 rum, werden nichts reißen, Play-In. Wenn sie da in eine zweite Runde kommen im Play-In, ist es viel. Und lass es mal beim allergrößten Glück und Dusel in die Playoffs irgendwie kommen, sind sie in der ersten Runde, wenn es hoffentlich ein Gentleman-Sweep am besten, sind sie raus. Über die Bulls kann ich nichts sagen. Keine Ahnung. Die Bulls sind auf Platz 10 und genau das sind sie auch, auf Platz 10. Die sind weder Wasser noch Erde, die sind weder Wind noch Feuer, das ist gar nichts, was. Das ist so ein ungreifbares Team. Die sind wirklich so eine wabernde Masse in der NBA irgendwie. Ich weiß auch nicht, wo sie hinwollen. Das wissen die, glaube ich, selber nicht. Man kann doch nicht zufrieden sein als die Chicago Bulls, die einfach immer noch die Reputation der 90er irgendwie mitschwingen. Immer so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen ist immer noch so dabei. So Bulls, wow. Und dann hast du halt diese Intro-Musik, wenn das im Stadion und so. Du kannst doch nicht in Anspruch haben, seit Jahren, also wirklich seit 10 Jahren oder so, keine Ahnung. Ja gut, es gab mal eine kleine Saison, da waren sie mit Lonzo und LaVine und DeRozan, als es noch richtig geil war, waren sie ein bisschen besser unterwegs. Aber seitdem Lonzo verletzt ist, sich zum ersten Mal richtig verletzt hat, ist das einfach nur noch, weiß ich nicht, das ist einfach nix. Das ergibt keinen Sinn und ich weiß nicht, was sie wollen. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen. Ich kann es auch gar nicht sagen. Traden sie Vucevic, traden sie Patrick Williams. Wird es noch einen Lonzo-Trade geben in der Offseason? Werden sie einen guten Pick kriegen? Aber auf Platz 10 im Osten einen guten Pick zu kriegen, weiß ich nicht. Lottery auf jeden Fall, aber dann? Wer weiß, was da noch so kommt. Genauso wie bei den Nets. Was die Nets wollen, weiß ich auch nicht. Haben jetzt 6 in Folge verloren. Die sollen in der Offseason auch Cam Johnson und Nick Claxton traden und hoffen, dass sie so ein paar First-Rounder kriegen und so ein bisschen junge Spieler. Ansonsten, ja, ist das auch egal. Tut mir leid, ich mag die Nets voll. Ich mag die Nets echt gern, seitdem sie halt ich will sie jetzt nicht Dream Team nennen oder irgendwie so, aber dieses Kyrie Harden Ranting, aber seitdem sie es aufgelöst haben, sind sie mir sympathisch, auf jeden Fall, muss man sagen. Und mit dem Mikal Bridges Trade, ey, der war fast schon ein Geniestreich, muss man sagen, so viele Picks für Mikal Bridges zu bekommen. Ist schon geil. Vor allem haben sie, glaube ich, ihre eigene auch wieder zurückbekommen. Deswegen wollen wir mal gucken, was passiert in der im Draft bei denen und in der Offseason. Ja, Sixers, Haken dran. Ich war auch vor der Saison absoluter Believer in die Sixers. Ich habe auch gedacht so, wow, mit Paul George, Joel Embiid und Tyrese Maxey. Dann auch haben sie sich Yabusele geholt. Wie heißt der? Kelly Oubre verlängert. Caleb Martin geholt, der mittlerweile auch nicht mehr da ist. Jetzt haben sie Quentin Grimes. Super Spieler. Hat jetzt auch vor kurzem erst ein 40-Punkte-Spiel gemacht. Wir kommen gleich noch zum anderen Schreckensteam im Westen dann drüben. Jetzt ist auf jeden Fall Paul George, glaube ich, raus, so wie ich das mitbekomme. Oder beziehungsweise gab es irgendwie die Nachricht, dass sie jetzt evaluieren, ob er nicht auch die Saison mehr oder weniger jetzt sich auskuriert für die nächste Saison. Weil der Dude hat einfach einen Max-Contract über 200 Millionen in 4 Jahren. Ist halt irre. Und was super spannend ist, aber kann ich auch nichts wirklich dazu sagen, weil ich es nicht wirklich verstanden habe, weil es auch keine wirklichen News dazu gibt, ob Embiid eventuell sozusagen ja, medical-mäßig retired wird. Medical Retirement nannte man das. Das heißt, er bekommt weiter sein Gehalt, wird aber nicht in den Büchern auftauchen. Das heißt, man hat halt Cap Space frei und könnte man per Free Agent noch irgendwie jemanden organisieren. Das ist alles so weit weg. Ich will ja auch niemanden wirklich was Böses haben, obwohl die Sixers schon sehr unsympathisch sind. Vor allem Embiid sehr unsympathisch ist. Wünsche ich ihn trotzdem, weil ich mag kompetitives Basketball. Ich mag einfach einen kompetitiven Osten und ich wünsche mir, dass die Sixers nächstes Jahr angreifen, ein paar gute Moves machen, eventuell in der Offseason, dass Embiid fit zurückkommt und mal 60 bis 70 Spiele spielen kann, dass ein Paul George jetzt nicht bloß 15 Punkte macht bei katastrophalen Quoten und nicht alles auf den Schultern von Maxey abgeladen wird. Jared McCain kommt so gut wie er gegangen ist zurück. Also er ist ja verletzt. Das wünsche ich mir einfach, dass sie vielleicht Yabusele noch traden in der Offseason für jemanden. Kann natürlich auch behalten, aber ich weiß nicht, wie ihr Plan ist. Keine Ahnung. Es tut mir halt leid für den Osten, dass die Sixers so richtiger Abfuck sind. Ist einfach so. Raptors, Grüße gehen raus an Carsten. Er erzählt mir ab und zu was über die Raptors, weil er Raptors-Fan ist. Ich glaube nicht, dass Ingram dieses Jahr noch spielen wird. Ansonsten, Carsten, kannst du mir mal schreiben, ob das so ist. Ich hoffe, dass sie einen guten Pick bekommen. Ich hoffe wirklich, dass diese Top 3 Draft-Picks oder Top 4, Cooper Flagg, Ace Bailey, Dylan Harper und Edgecom, ich heiße gerade den Vornamen nicht, dass einer von den 4 zu den Raptors kommt. Und zwar nicht zu den Hornets und zu den Wizards, weil das wird nichts. Und ich hoffe auch ganz stark, dass Brandon Miller die Extension unterschreibt und dann gleich weggetradet wird. Ey, ich liebe Brandon Miller und ich will nicht, dass er irgendwie in Charlotte versauert. Ja, und Wizards, sorry, ich kann nichts sagen. Ich hoffe auch, dass Koulibaly bald getradet wird, weil ich liebe den Typen. Das ist ein fantastischer Defensivspieler mit viel Power. Den könnten so viele Contender gebrauchen. Gib den Knicks oder den Celtics. Ey, das würde ganz, ganz böse enden. Jo, damit ist der Osten durch. Wie gesagt, wir bewegen uns in großen Schritten Richtung Playoffs. Ich bin mal gespannt, ob die Cavaliers auf die es ist 53-10. Es sind noch 19 Spiele für die Cavaliers. Ob sie die 70 angreifen werden? Möglich ist es, aber 65 werden sie es, ich denke, schon packen. Eventuell 70, das wäre krass, muss man sagen, wenn sie 70 Siege schaffen. Ich trinke nebenbei immer noch ein bisschen Stück Kaffee. Ich glaube, es hat sich so eingebürgert hier bei dem Podcast, bei GoTending, dass ich immer einen Kaffee dabei trinke. Ja, mal gucken. So, Westen. Ja, Thunder. Ähnlich wie bei den Celtics im Osten, ja, mittlerweile auch bei den Cavs im Osten. Es ist mir relativ egal im Moment. Weil die sind safe Erster im Westen. Sind meiner Meinung nach auch safe im Western Conference Final. Da müsste mit dem Teufel zugehen, dass die irgendwie in der ersten Runde rausgekickt werden oder in der zweiten Runde rausgekickt werden. Höchstens das SGA oder so. Sorry, muss mal Nase putzen. Das SGA sich verletzt, hoffentlich nicht. Ansonsten sehe ich da absolut gar kein Problem, dass die da den Playoff-Durchmarsch machen werden. Western Conference Finals, reden wir gleich drüber. Kann sein, dass das da Endstation ist für sie. Da fehlt wahrscheinlich noch das Quäntchen Erfahrung und vielleicht noch das Quäntchen Abgebrühtheit. SGA, wie formuliere ich das am besten jetzt? SGA ist der Frontrunner für den MVP. Nikola Jokic hat es aber am meisten verdient. Wir kommen gleich zu den Nuggets, aber was Jokic spielt, rein aus statistischer Sicht und rein auch aus spielerischer Sicht und aus Fansicht, musst du einfach Nikola Jokic den vierten MVP geben. Ich weiß nicht, ob mir jeweils, also meine Lebzeiten, ich bin jetzt seit 97 NBA-Fan, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so einen Spieler hatten in der NBA. Offensiv gesehen, muss man natürlich sagen. Er ist auf einer, meiner Meinung nach, und klar könnt ihr mich jetzt steinigen oder so, einer der Top 5 Offensivspieler, die wir je gesehen haben in der NBA. Vielleicht sogar Top 3. Das ist abnormal, wie gut dieser Typ ist. Aber wir waren erst bei den Thunder. Wie gesagt, Thunder, brauchen wir nicht groß drüber reden. Cooles Team, junges Team, machen Bock, pushen sich immer selber. Chet und Isaiah zusammen, ist ein Cheatcode zusammen auf dem Feld. Wenn sich zwei Dudes Lobs anspielen, die beide über 2'10 sind, das ist schon unfair. Das ist einfach unfair. Und dann hast du noch Chet, der halt rausgehen kann an die Linie und Dreier werfen kann, und Isaiah steht halt in der Mitte und pflückt dir die Rebounds runter. Oder ist im Post oder so. Ey, das ist schon, kann Pick and Rolls, kann dann Blöcke stellen und so. Das ist schon fies, muss man schon sagen. Ich bin gespannt. Und ich wollte auch sagen, mit Alex Caruso haben sie halt, selbst wenn er nicht so die Leistung bringt, von dem sich erwartet, aber die haben einen ultra erfahrenen Playoff-Spieler in ihren Reihen, der Meister ist. Auch wenn es nur, wenn es Anführungsstrichen nur Bubble ist, aber das war, eigentlich war die Bubble so pure Basketball. Das beste Basketball, was man eigentlich hätte sehen können, was das Sportliche angeht. Genau. Und jetzt kommen wir zum Team. Ich habe schon viel geredet und viel ausschweifend geredet. Ich glaube, bei den Lakers werde ich noch ein bisschen ausschweifender reden. Weil ich das super spannend finde. Ich finde die Lakers super spannend. Über den Doncic Trade sei dahingestellt. Wir wissen alle mittlerweile, wo wir stehen in der ganzen Geschichte. Ich war auch am Anfang der Meinung, dass die Mavs den für jetzt, für die momentanen nächsten ein, zwei Jahre, drei Jahre gewonnen haben. Meine Meinung hat sich leicht bis sehr revidiert, wie von vielen, die vor die Meinung hatten. Nicht allen, aber von vielen. Wir reden jetzt erstmal von dieser Saison. Nächste Saison ist eine andere Geschichte. Trotzdem, wie gesagt, wir kommen zu den Mavs noch. Zurück zu den Lakers. Das, was habe ich letztens gesehen? Broncic, genau. Das fand ich irgendwie niedlich. Dass LeBron und Doncic so gut zusammen funktionieren. Klar war irgendwie abzusehen, dass zwei Weltklasse-Spieler, wollte ich gerade sagen, zwei der 10 besten Spieler der Welt so gut funktionieren werden, ist klar, mit super krasser Intelligenz beide. Wenn ich gucke einfach, klar, jeder hat bei, ach Gott, ich weiß gerade nicht, wo ich ansetzen soll. Jeder hat bei Doncic so Punkte, die ihn abfacken. Mich auch unfassbar viele Punkte, die mich einfach abfacken bei Doncic. Und dann gucke ich mir sein Spiel an und denke mir, fuck, hast du eine krasse Übersicht. Also Jokic und Doncic nehmen sich nicht viel, was die Court Vision angeht. Doncic ist auch ein unfassbar intelligenter Spieler. Diese manchmal so Kleinigkeiten im Spiel oder so ganz kleine Nuancen, wo man sich denkt so, ey, das kann wirklich nur nicht mal eine Handvoll Basketballspiele auf der Welt. Nicht mal die Hand von einer Handvoll kann das. Wirklich bloß die Top 5 Spieler können das, was du kannst und was du machst. Und er hat 26 erst vor ein paar Tagen geworden. Ey, ich gucke wirklich fast jedes Lakers-Spiel und wie gesagt, Boston gegen Lakers ist diese Nacht. Freue ich mich tierisch drauf, morgen das zu gucken. Haben jetzt auch 8 Spiele in Folge gewonnen. Sind auf Platz 2 in der Western Conference. Hätte niemand, inklusive mir, na gut, niemand konnte den Doncic-Trade vorausahnen. Das ist das Nächste. Trotzdem ist das alles krass. Wie weit sie in den Playoffs kommen? I don't know, weil die haben halt die größte Schwachstelle bei denen ist halt immer noch Rim Protection. Die haben keine Rim Protection. Jackson Hayes ist offensiv so eine Lob-Anspielstation, der freut sich auch immer, wenn er einen Lob von Braun oder von Doncic kriegt, dann freut er sich, dann dankt er und dann jubelt er und pusht alle. Das ist geil. Das sehe ich gern, die Energie, die er ausstrahlt, ist cool. Er hat auch ab und zu mal so ein paar lichte Momente in der Defense. Trotzdem, wenn es dann im Westen geht gegen die Thunder mit Chet und Isaiah, die Nuggets mit dem besten Spieler der Welt momentan, Nikola Jokic, die Grizzlies mit Jaren Jackson Jr., dann sehe ich bei den Rockets, hast du Alperen Şengün. Gut, Warriors ist jetzt nicht unbedingt. Wolves, hast du Rudy Gobert. Rudy Gobert killt dich unterm Brett mit den Rebounds. Zubats killt dich unterm Brett. Die Kings haben Sabonis und Valanciunas, killen dich unterm Brett. Das ist halt ein Problem. Deswegen kann das spannend werden. Ich bin ein Riesenfan, ich war damals schon ein Fan, als der Trade passiert ist, von Dorian Finney-Smith. Ich finde einen super guten Ergänzungsspieler, Rollenspieler, defensiv. Trotzdem hat er nicht die Size, die genannten Spieler zu decken. Und Rui ist defensiv auch keine absolute, kein elitärer Defensivspieler. Deswegen kann das richtig spannend werden. Und im Gegenzug hast du halt offensiv mit Braun, Doncic, aber auch Austin Reeves, hast du richtig krass gefährliche Waffen. Vielleicht sollten sich alle wirklich auf die Offensive, so die Pacers-Style, einfach outscoren versuchen, alle. Vielleicht klappt das. Keine Ahnung. Ja, Nuggets, habe ich erst schon gesagt, Jokic, der beste Spieler der Welt, müssen wir nicht diskutieren. Also, wer da noch irgendwie einen Punkt hat und sagt, ja, aber der ist besser oder der ist besser, nein. Nikola Jokic ist der beste Basketballspieler momentan auf diesem Planeten. Sollte er irgendwie, momentan sind sie auf Platz 3. Wenn sie auf Platz 3 bleiben, vielleicht sogar auf Platz 2 gehen, werde ich sauer, wenn Jokic dann den MVP nicht bekommt. Obwohl ich ein großer SGA-Fan bin und ich vorher gesagt habe, vor der Saison, SGA wird MVP, muss Jokic bekommen. Das ist gar keine Frage. Wird er aber nicht am Ende, weil das Narrativ ist irgendwie nicht so geil. So ein Anführungsstrichen lustlosen Serben, was halt auch Quatsch ist. Ich finde das auch so total bekloppt zu sagen, wie die Amis, ja, Jokic hat keine Lust auf Basketball und so. Und dann gucke ich mir, wenn wir auf Court of Gold gehen, diesen Clip von Kevin Durant an, der dann weint, da sitzt, ja, das Game hat ihm so viel gebracht. Es sind zwei komplett verschiedene Kulturen. Die Amerikaner, so wie ich das mitbekomme, feiern Basketball, aber auch alles, was um den Sport rum passiert. Den Lifestyle, die Partys, die ganzen Geschichten drumherum. Nikola Jokic ist so ein Typ wie ich, wie auch Luka Doncic, also wie ich, natürlich, ich bin ein Typ wie Nikola Jokic, ihr wisst, was ich meine. Also so ein europäischer Dude, wie Doncic auch ist. Es ist einfach so, er liebt Basketball. Sonst wäre er nicht der beste Spieler der Welt. Also so ein Skill zu haben und dann vorgeworfen zu bekommen, er liebt kein Basketball, ist halt kompletter Bullshit. Also das ist der dümmste Take, den man überhaupt machen kann. Es geht halt nur darum, dass halt Nikola Jokic diesen ganzen Lifestyle nicht mag. Er will nach Hause gehen, er will zu seinen Pferden, er will mit seiner Family abhängen, er will mit seinen unfassbar gefährlich aussehenden Brüdern abhängen. Guckt euch mal die Brüder von Nikola Jokic an. Wenn die euch im Dunkeln begegnen, ihr sterbt automatisch. Also wahrscheinlich sind sie super nett, die beiden. Wahrscheinlich sind sie super nett, wenn du nett zu ihnen bist, sagen wir es mal so. Aber das sind Monster. Ich glaube, der große von ihm, der älteste Bruder, ist, glaube ich, noch größer als er und ist halt fast doppelt so breit wie er. Das ist halt ein Vieh, der Typ. Egal. Genau, weiter zu Nuggets. Russ ist halt ein krasser Energizer, macht viele Punkte, also ungewöhnlich viel. Wir haben alle gedacht vorher, ja, Russ von der Bank mit so 10 Punkten im Schnitt. Und was hat denn Russ? Gucken wir gleich mal nach, was Russ für Quoten hat. Also Quoten brauchen wir nicht bei Russell Westbrook drüber reden. Nee, ja doch. Russell Westbrook. 12,9 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists. Die Quoten sind gar nicht mal so scheiße. 46,5 aus dem Feld und 33,5 von der Dreierlinie. Ist okay. Aber du brauchst, um das anders, ich glaube, Russ ergänzt das einfach sehr, sehr gut. Diese ganze Geschichte. Und vor allem, wenn es in die Playoffs geht, der Typ ist ein Energizer, der kommt von der Bank und pusht alle nochmal. Das könnte sehr, sehr cool werden, weil ich immer noch kein MPJ-Fan bin. Michael Porter Jr., ich habe das auch schon von vielen anderen gehört und ich muss es auch immer wieder bestätigen, er hat sein Ceiling erreicht. Es wird nicht besser mit ihm. Klar, hat es gereicht für einen Titel, aber du hast immer noch Nikola Jokic. Da war auch Jamal Murray, ein anderer Jamal Murray, als er in dieser Saison ist. Er ist gut, er ist besser geworden, auf jeden Fall. Er ist konstanter geworden als noch am Anfang der Saison. Wir dachten so, um Gott im Himmel, was wird das? Ich weiß es nicht bei den Nuggets. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie in die Finals gehen. Ohne Scheiß. Also das ist so eins. Es gibt 4 Teams im Westen, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie in den Finals gehen. Und alles andere, die 4 Teams, alles andere wäre für mich eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine krasse Überraschung. Aaron Gordon, ja, die im Prinzip spielen Aaron Gordon, MPJ, spielen das Gleiche, wie sie die letzten Jahre schon gespielt haben. Ist okay, ist cool, passt auch. Ob es reicht, weiß ich nicht. Die haben halt nichts von der Bank. Also auf Big, die Andre Jordan, so cool wie er mal war und so ein Energizer, wie er auch ist und so nett, wie er wahrscheinlich auch ist. Der Dude ist aber auch schon 36 oder 35, 36 und gibt dir keine Playoff-Minuten mehr. Dann hast du Julian Strotter, Peyton Watson von der Bank und das war's, glaube ich, schon so richtig. Also ich weiß nicht, wie die Rotation aussehen soll. Wir gehen mal kurz bei den Nuggets rein. Was haben die noch so für Spieler? Also du hast Westbrook von der Bank, du hast Julian Strotter von der Bank, Dario Saric, gibt der dir was? Peyton Watson, gibt dir ein bisschen was? Gibt dir Zeke Nnaji was? Nope, nicht wirklich. Daron Holmes, ich glaube, der spielt nicht mal. Vlatko Kanka. Und dann ist natürlich nichts mehr. Dann kommt Spieler, die ich nicht mehr leben, wie Trey Alexander, PJ Hall. Weg. Ich glaube, da so ein bisschen in der Tiefe so ein bisschen die tote Katze begraben. Weiß ich nicht, wie ich auf die Metapher jetzt komme. Egal. Mal sehen. Christian Brown spielt überraschend gute Saison, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass er so einschlagen wird als Starting Small Forward, aber klappt. Oder Shooting Guard, Small Forward, so ein bisschen kommt drauf an, wer spielt, wie sie spielen müssen. Ob Gordon oder MPJ dabei sind. Wenn die beiden dabei sind, spielt er Shooting Guard. Wenn einer von beiden raus ist, spielt er dann Small Forward. Genau. Dann Grizzlies. Jaren Jackson Jr. ist auch für ein paar Spiele jetzt raus. Morant ist unbeständig. Zach Edey ist ein Rookie. Ist cool, dass du so einen großen Spieler hast, der auch gute Minuten dir gibt, vor allem dann als Lob-Anspielstation und Rebounder und so. Aber ist halt immer noch ein Rookie, null Erfahrung. Santi Aldama spielt eine gute Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Desmond Bane, viel besser als in letzter Saison. Letzte Saison hatten wir alle schon gedacht, so, oh Gott, Desmond Bane, vielleicht war es das jetzt. Aber nee, er hat sich wieder auf jeden Fall zurückgespielt. Haben meiner Meinung nach einen guten Bankspieler mit LaRavia verloren. Aber ich halte von den Grizzlies in den Playoffs nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Die könnten in der ersten Runde und so in der Serie ein, zwei Spiele klauen, aber ansonsten war es das. Ich sehe sie nicht in der zweiten Runde der Playoffs, definitiv nicht. Genauso wenig, ich kann jetzt wirklich über die Grizzlies wenig sagen, weil ich die relativ wenig gucke. So ein Team, es interessiert mich nicht wirklich. Ich liebe Jaren Jackson Jr. Ich würde sehr begrüßen, wenn er das Team wechseln würde, irgendwie. Aber am Ende, ja, vielleicht wird er aus der Franchise-Player. Mal gucken, was in der Offseason passiert. Es gibt ja immer noch die Gerüchte, dass Ja Morant getradet werden soll. We'll see. Rockets war ich mehr überzeugt von denen vor noch ein paar Wochen, als ich jetzt bin. Also sind jetzt sehr, 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 sehr unbeständig. Haben jetzt ein 5-5 in den letzten 5 Siege, 5 Niederlagen in den letzten 10 Spielen. Gewinnen meistens knapp. Ich weiß es nicht, so richtig angekommen sind sie nicht. Also ich hätte, wie gesagt, vor ein paar Wochen, und ich sitze gerade mit dem Rockets-Hoodie hier, hätte ich dann wahrscheinlich noch komplett anders geredet. Jetzt denke ich mir so, müssen aufpassen, dass sie nicht noch in die Play-Ins abrutschen. Weil halt die Wolves und die Warriors stärker sind, sehe ich es im Moment. Aber Wolves, ist so eine Frage, auf jeden Fall Warriors sehe ich stärker als die Rockets. Momentan. Fred Van Vliet spielt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich sehe den eigentlich nur noch irgendwie in Streetclothes durch die Gegend rennen da. Man Thompson, Terry Eason sind immer noch defensiv absolutes Bollwerk. Und Jalen Green ist nicht. Wir gucken gleich mal Jalen Green. Es wird eine lange Folge, merke ich gerade. Jalen Green hat momentan 21,2 Punkte. Das ist zu wenig. Er braucht 27 Punkte im Schnitt oder so. Dann, oder 25 bis 27 Punkte im Schnitt, dann können wir über was anderes reden. Aber das ist zu wenig mit den 21 Punkten im Schnitt. Weil es kommt sonst nicht so viel. Jabari Smith, Amen Thompson, Tari Eason, Dylan Brooks, Alperen Şengün geben dir 15 bis 20 Punkte. Manchmal sind wir natürlich Ausreißer nach oben, gibt es immer wieder, aber so im Schnitt so 15 bis 20 Punkte. Das ist zu wenig. Ich brauche offensiv irgendwas. Und wenn es in der Offseason zum KD-Trade kommen wird, was es ja wird, ist ja irgendwie schon mehr oder weniger bestätigt, dann hoffe ich sehr, dass das KD zu den Rockets getradet wird. weil dann haben sie einen elitären Scorer, der sie in den nächsten der sie sogar nächstes Jahr schon zum Contender machen würde. Wirklich, von einer Sekunde auf die andere würden die zum Contender werden, wenn KD bei denen spielen würde. Definitiv. Ja, Warriors, seit ich mit Butler trade, ist auch wieder so ein Team, was mich Lügen gestraft hat. Weil ich am Anfang gesagt habe, so, ja, Jimmy Butler Trade, alles schön und gut. Und die ersten zwei, drei Spiele sahen gut aus. Und dann war so ein bisschen der Tenor, ja, das ist ein absolut geiles System und jetzt wird das alles klappen und so. Ich dachte mir so, ja, hold your horses. Das ist so eine Anfangseuphorie. Die Anfangseuphorie ist aber ganz schön angehalten. Also 8-2 in den letzten 10 Spielen. Sind mittlerweile auf Platz 6 mit einem 35-28-Rekord. Die haben irgendwo vor 20 Spielen noch um Platz 11-12 rumgegammelt, 10-11-12 rumgegammelt. Jetzt sind sie plötzlich auf Platz 6 sehr sicher eigentlich. Das heißt sehr sicher, im Osten, im Westen ist eigentlich nichts sicher. Aber schon recht gut, muss man sagen. Steph spielt wieder Steph-Sachen. Oder macht wieder Steph Sachen. Ey, er hat jetzt gegen die Nets 40 Punkte gemacht mit absurden Aktionen teilweise. Natürlich das Spiel gegen die Magic mit seinen 52 Punkten, ich glaube 56, korrigiert mich gern, in den Kommis. Gibt ja keine Kommis. Doch bei Spotify kann man Kommis absetzen. Ich weiß nicht, ob es bei uns geht. Ich glaube es fast nicht. Ja. Das war schon insane, weil die anderen Defenses sich jetzt auf Jimmy konzentrieren. Und das merkt man halt krass. Da hat er wieder Freiheiten, kann ein bisschen mehr wieder durch die Gegend speichen und Punkte machen und Dreier werfen, wie halt Steph Dreier wirft. Ey, so ein Catch-and-Shoot-Spieler, es ist abnormal. Also der Typ ist. Und ich habe jetzt letztens wieder eine Diskussion gesehen, ich glaube mit Shaq oder so, und Shaq hat mal was Intelligentes gesagt, zwischen den ganzen komischen Bullshit-Tags, die er dann auch so raushaut, warum Curry nicht in der GOAT-Debatte ist. Ist ein Wunder und das, so bin ich auch komplett bei ihm. Also Stephen Curry ist mindestens ein Top-10-Player of all time, mindestens, und hol Bill Russell raus aus der Top-10, aber das ist noch ein anderes Thema mal. Deswegen, ja, Warriors. Und da sind wir jetzt beim vierten Team, das ich aus dem Westen in den Finals sehe, und das sind für mich die Warriors. Weil sie halt einfach die Erfahrung haben. Mit Jimmy, der in den Finals war, mit einem vierfachen Champion, mit zweimal vierfachen Champions, mit Draymond und mit Steph, die unfassbar viel Erfahrung haben. Kuminga kommt noch zurück in den nächsten 2 Wochen, glaube ich. Da haben sie noch mehr Scoring und Defense. Moody hat sich gefangen. Moody spielt eine gute Saison mittlerweile. Haben jetzt auch so Spieler integriert, von denen man vorher nie was dachte. So Quentin Post oder Gus Santos, glaube ich, heißt der. Spielt auch gute Minuten. Podziemski ist immer noch so ein bisschen hidden miss. Ist seine zweite Saison. Ich finde, da braucht man nicht groß rummeckern. Für die zweite Saison spielt er eine gute NBA-Karriere bis jetzt. Ich finde auch immer noch, dass Kevon Looney viel zu schlecht geredet wird als Big Man. Trace Jackson Davis hat ein bisschen abgebaut, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass Kevon Looney besser geworden ist. Ja. Ich sehe ganz ehrlich die Warriors einen von den 4 Finals-Contender im Westen. Alle anderen Teams sehe ich nicht. Vor allem die Wolves nicht, die als nächstes kommen. Ant ist halt, ja, ist ihr mit Abstand bester Spieler. Offensiv wie auch defensiv. Muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl er wo ich mir immer denke, so, Alter, du brauchst nicht jeden Dreier nehmen. Und du musst nicht, also bei Tatum ist es noch viel schlimmer, aber bei N denke ich mir auch manchmal so, Alter, nimm Midranger. Oder mach mal das. Oder zieh zum Korb wieder. Oder keine Ahnung. Aber er nimmt manchmal viel zu viel Dreier. Gucken wir gleich mal nach. Ja, man, ich nehme mir heute einfach mal die Zeit. Ich merke gerade, wahrscheinlich wird die Folge überlang, aber es ist mir egal. Vielleicht haue ich jetzt im März auch bloß eine Folge und dann vielleicht noch eine kleine Folge raus vor den Playoffs. Mal gucken. Anthony Edwards, hier ist er. 27,2 hat aber 40,6 Dreier. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute. Okay.
Alles gut.
And, mach weiter, wie du spielst. Ist okay. Ja, aber das Problem ist halt, dass Randall und DiVincenzo überhaupt nicht funktionieren. Und da hätte man sich halt gedacht, so, wie gesagt, ich war ja vor der Saison auch eher Befürworter für die Wolves, weil Randall und DiVincenzo zusammen, hast du von der Bank mit DiVincenzo einen Typ, der dir 10 bis 15 pro Abend auflegen kann. Und mit Randall hast du halt auch einen Scorer. Das klappt auch hinten und vorne irgendwie nicht. Ich denke mal, dass die Wolves in der Offseason definitiv beide versuchen werden zu traden irgendwie. Und was in den Playoffs bzw. Play-Ins passieren wird, dass die Playoffs erreichen werden, bin ich mir relativ sicher, muss ich sagen. Weil dafür sind die Wolves zu stark. Dafür sind so andere Teams wie die Kings und die Clippers nicht so stark in der Summe. Trotzdem wird es dann aber auch können ärgern, definitiv. Aber es wird nicht so gefährlich werden für die Top 4 Contender, die ich schon erwähnt habe. Ja. Jaden McDaniels hat keinen Schritt nach vorne gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, Jaden McDaniels nach der letzten Saison noch mal einen Schritt nach vorne und dann sind wir dann so Borderline All-Star-Spiele. So schlimm, wie es klingt, aber weil All-Star ist mittlerweile kein Kompliment mehr. Dennoch hat er es nicht geschafft. Und das größte Problem beim Wolves ist halt wirklich der Spielaufbau. Mike Conley ist einfach zu alt mittlerweile. Er hält das Tempo von Ant einfach nicht mehr mit. Manchmal denkt man sich so, ja, ist okay, du hast deine absolute Props verdient an Mike Conley. Der ist krasser Spieler gewesen, vor allem bei den Jazz und bei den Pelicans. Ich glaube, Pelicans war vorher, ja. Oder Grizzlies. Wahrscheinlich steigert, ich glaube, Grizzlies war mit Zach Randolph und ich komme gerade nicht drauf. Okay. Egal. Jedenfalls, wenn sie es schaffen, in den Playoffs irgendwie ein bisschen was zu reißen, ist es cool. Sollten aber in der Offseason sich unbedingt Gedanken machen, wie sie ihren Spielaufbau verbessern werden. Einfach einen Playmaker sich irgendwie zu organisieren. Das klingt immer so einfach, sich einen Playmaker zu organisieren. So viele gibt es ja nicht in der NBA. Was sind denn so Top Point Guards, du hast, die ungefähr so in dem Alter sind. Trey, Garland, das gehe ich gerade mal so durch. Trey, Garland hast du. Ja, SGA, Dann hast du, bei den Trailblazers Anthony Simons, glaube ich, ist der. Du hast die Aaron Fox. Gehen wir noch in den Osten schnell rüber. Moment. Ja, Halliburton hat man. Garland habe ich schon gehabt. Kate Cunningham auf jeden Fall. Kobe White eventuell. Aber weiß ich nicht genau. Du hast Tyrese Maxey. LaMelo Ball. Aber LaMelo Ball ist kein. Ist einfach ein. Ist ein ist, nee, LaMelo Ball ist kein klassischer Point Guard. Ja, du hast Jordan Poole noch. Aber. Ja. Weiß ich nicht. Deswegen ist es spannend, was sie in der Offseason machen werden. Clippers ist für mich auch so. Jetzt kommen einfach die Durchlaufteams, muss ich ganz ehrlich sagen, von denen ich nicht viel erwarte. Clippers Play-In, wenn sie in die Playoffs kommen, werden sie auch in der ersten Runde rausgewirbelt werden. Selbst mit einem guten Kawhi und einem guten Harden. Ey, ich hoffe so sehr, dass Kawhi eine stabile Play-Ins und Playoffs spielen kann. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, da müssten sie ihn jetzt wieder benchen, dass er dann zum Playoffs wieder da ist. Mal gucken, vielleicht machen sie es. Mal sehen. Dafür ist aber der Westen aber viel zu eng. Also du hast halt die Kings als nächstes. Und ja, was ich noch sagen wollte, bei den Clippers, die haben sich ja mit Bogdanovic gut verstärkt, definitiv. Das klappt auch gut. Also so, die Spiele, die ich gesehen habe von den Clippers mit Bogdanovic, das passt. Ja, Benjamin David Simmons, weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich jetzt so im Blick, ob das irgendwie cool ist. Ich zuck gerade mit den Achseln, ich weiß es nicht. Bei den Clippers, ich finde einfach noch, Zubac ist einfach, spielt seine beste Karriere bis jetzt. Und das kann auf jeden Fall ein X-Faktor sein, wenn man halt auf Teams wie die Lakers trifft. Oder auf Teams wie auch die Rockets, weil ich finde, Şengün ist halt immer noch wie sagt man? Ich komme gerade auf das Wort nicht. Ein eingreifbares Ziel, auf jeden Fall. Ja, auch Grizzlies irgendwie. Ja, wie gesagt, Zubac, ich finde, Zubac ist so ein bisschen ein kleiner X-Faktor für die Clippers. Wenn der funktioniert, wenn sie eine gute Serie kommen, wie halt gegen die Warriors, wie gegen die Lakers oder die Grizzlies oder die Rockets, dann kann das gefährlich werden. Timberwolves ist eine andere Geschichte, weil Rudy Gobert, man kann ihn teilweise auslachen für seine Offensivbemühungen, aber defensiv und unterm Brett ist und bleibt er elitär. Ist einfach so. Ja, dann Kings. Das funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kings habe ich nicht wirklich weitergeschaut, seitdem die Aaron Fox raus ist und so. Obwohl es spannend ist, Levine und DeRozan wieder zusammen zu sehen. Wahrscheinlich Levine spielt auch eine gute Saison da. War jetzt irgendwie immer Player of the Week, hat irgendwie in 3 Spielen fast 30 Punkte geaveraged und solche Geschichten. Malik Monk als Point Guard. Dann haben sie ja Markelle Fultz geholt. Das sah in den ersten 2 Spielen gut aus. Danach war es einfach nur noch nichts mehr. Also danach kann man es irgendwie komplett knicken, die ganze Geschichte. Ich meine auch noch, dass eventuell so Bonus traden sollten. Ey, Kings sind ähnlich wie die Bulls. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Irgendwo im Allem. Ich würde mich einfach jetzt noch mal freuen, wenn sie jetzt noch mal komplett. Ja, du hast halt Levine und es geht halt auch nicht. Du hast halt Levine und DeRozan, hast halt auch große Verträge an dich gebunden. Du kannst halt keinen Rebuild starten. Da musst du jetzt noch ein paar Jahre warten. Aber ich würde schon mal vorbereitend dahin, würde ich einfach schon mal so Bonus traden und versuchen, so viele Picks wie möglich irgendwie an Land zu kriegen. Vor allem so von, ja, keine Ahnung, was man da so organisieren könnte. Ja, jetzt kommen wir zum Sorgenkind der Western Conference, einfach die Mavericks. Da habe ich heute ein Video gesehen auf in Social Medias, der Februar, der katastrophale Februar der Mavericks, könnt ihr euch gerne mal irgendwie suchen, Social Media oder auch nicht. Das ist jetzt einfach kulminiert in der ganzen Geschichte, dass jetzt Kyrie für 12 Monate raus ist, nicht bloß für das Season Ending, sondern einfach für 12 Monate raus ist. Ungefähr. So 10 bis 12 Monate ist er auf jeden Fall jetzt raus. Prosper, einer der letzten Rotation-Player, hat sich auch noch verletzt, Season Ending. AD wird nicht mehr zurückkommen. Haben sie, glaube ich, auch schon gesagt, dass er jetzt Season Ending ist. Du hast keinen Luca mehr. Clay ist deine Nummer 1 Scoring Option. Jetzt hat im letzten gestrigen Spiel der Mavericks gegen, ich weiß nicht mehr wen, ist auch scheißegal eigentlich mittlerweile, war Brandon Johnson, den Namen habe ich in meinem Leben noch nie gelesen bei den Mavericks, hat irgendwie 28 Punkte gemacht oder über 30. Who the fuck is Brandon Johnson? Ey, wenn ich sowas sage wie Who the fuck is Brandon Johnson, meine ich einfach so im NBA-Kontext. Wenn wir jetzt gegen Brandon Johnson zu dritt spielen würden und wir halbwegs Scoring, wir haben halbwegs ein bisschen Basketballerfahrung. Der würde uns mit 15-0 fertig machen, der Typ. Deswegen brauchen wir darüber gar nicht diskutieren, dass es ein elitärer Basketballer ist. trotzdem, die Mavericks, gehen sie jetzt tanking, versuchen sie noch ihr Bestes irgendwie in die Playoffs-Sicht, in die Play-Ins-Sicht zu retten, aber dann ist es auch schnell vorbei. Haben ihren Pick, danach sieht es halt relativ düster aus. Danach sind die Picks halt nicht mehr da. Haben halt noch könnten halt ein Horrorszenario vor sich haben, wenn halt Kyrie im Sommer sagt: So, ey Leute, bei aller Liebe, aber ich lehne meine Player-Option ab und werde Free Agent. Selbst mit einem verletzter Kyrie als Free Agent ist sehr begehrt. Und ich gucke da in Richtung Los Angeles. Das sehe ich irgendwie. Du hast kein Gafford, du hast kein Lively, sind beide, die werden erst wieder neu evaluiert in den nächsten Tagen oder Wochen. Die werden safe nicht mehr zurückkommen, wenn dann Lively, aber Gafford wird nicht mehr zurückkommen, glaube ich nicht. Oder ich glaube nicht, dass beide zurückkommen werden. Die werden einfach die Saison jetzt abschenken und gucken, was passiert. Exum, Klay Thompson und Max Christie werden ihr Bestes tun mit dem Rest, was noch da ist. Und dann mal gucken. Who cares am Ende? Dann hat man noch die Suns. Ey, brauchen wir nicht drüber reden. KD wird getradet im Sommer. Die Chemie innerhalb des ganzen Franchises ist komplett aus. Das ist nichts mehr da. Budenholzer und KD sprechen wahrscheinlich kein Wort mehr miteinander. Budenholzer wird safe, meiner Meinung nach, auch nach der Saison nicht mehr Coach der Suns sein. Ja, es tut mir halt um Booker leid, um ehrlich zu sein. Es tut mir halt wirklich um Booker leid. Er hat das nicht verdient, in so einem Trümmerhaufen rumzuspielen. Interessanterweise habe ich jetzt schon öfters mal gehört und gelesen, dass so eine typische KD-Sache ist. KD ist 2 bis 3 Jahre in einem Team und plötzlich bricht das Team auseinander. Und wenn man ehrlich ist, ist es wirklich so. Er ist im Streit bei OKC auseinandergegangen, weil er Westbrook nicht mehr ertragen konnte. Er ist im Streit von Golden State weg, weil er Draymond nicht mehr ertragen konnte. Oder weil die sich nicht mehr ertragen konnten. Er ist im bösen Blut, hat er sich rausgeekelt aus Brooklyn. Und jetzt ist das Gleiche bei den Suns. Das ist halt ja, vielleicht so ein KD-Ding. Lassen noch mal bei einem, wenn ich jetzt die nächste Team wäre, würde ich sagen, Rockets hier, dein Vertrag und danach Arrivederci. Würde ich sagen, dann, du kriegst keine Extension. Wäre meine Meinung. Du spielst noch 2 Jahre jetzt und dann ist gut. Werden wir sehen. Aber wie gesagt, die Suns hatte ich auch viel, viel, viel höher im Ranking. Ich weiß gerade nicht, wie es war, muss ich immer mal raussuchen. Aber das ist einfach nichts. Trailblazers, spannendes Team. Werden nicht in die Play-Ins reinkommen, das glaube ich nicht. Trotzdem, in der Zukunft sollte man die Trailblazers sehr im Auge behalten. Wenn sie in der Offseason noch Jeremy Grant irgendwie traden können für einen jungen Wing irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Cam Johnson von den Nets, ist ja auch relativ jung, der Typ, ich glaube, der ist 27, 28 oder sowas. Das ist noch relativ entspannt. Dann kann das in den nächsten 2, 3 Jahren definitiv ein spannendes Team werden. Und da sollte man wirklich aufpassen. Und ich finde, Ayton passt da rein. Am Anfang habe ich auch gesagt, so, ja, die Andre Ayton hat die Andre Ayton. Nein, das passt irgendwie. Klar, ist er momentan verletzt, aber die haben sich irgendwie zusammengerauft und ich finde, Chauncey Billups macht einen super Job da. Klar, wir reden jetzt über den 12. im Westen. Mal überlegen, der 12. im Westen mit 28, 36 wäre der, ich gucke gleich mal, 28, 36 wäre ungefähr der 9., ja, wäre ungefähr der 7. bis 9., sagen wir ungefähr der 7., nicht mal, wäre der 7. definitiv im Osten. Das ist halt insane. Egal. Trotzdem finde ich das super spannend. Mal gucken, ob die noch einen guten Pick kriegen. Irgendwie so in Richtung, natürlich, wenn es jetzt absolutes Ding wäre, wenn sie jetzt 1 gehen würden oder 2, keine Ahnung, und irgendwie Cooper Flagg kriegen würden. Was ich aber nicht glaube, weil ich mir relativ sicher bin, dass es eine Pick-Schlacht geben wird, dass die Rockets was reinwerfen werden, wenn sie KD nicht kriegen, und dass die Thunder was reinwerfen werden, um Cooper Flagg zu bekommen. Die Spurs vielleicht auch. Zu den Spurs kommen wir. Hatte ich große Hoffnung, jetzt mit der, nicht Verletzung, sondern Krankheit von Wemby, irgendwie eine Schulterkrankheit, die auch Chris Bosh und Ausar Thompson haben. Chris Bosh war es, habe ich zum Glück jetzt gelesen, dass bei Chris Bosh eine ganz andere Geschichte war als bei Wemby. Bei Wemby ist es, kann man das sehr gut kontrollieren und eindämmen. Ist nicht Career-Ending wie bei Chris Bosh. Abhaken. Abhaken, weitermachen. Nächste Saison angreifen. Vielleicht noch einen guten Pick erwischen. Vielleicht in Offseason noch ein, zwei gute Trades machen. Und dann kann man auf jeden Fall nächstes Jahr Play-Ins angreifen. So Platz 8 bis 6 gehen. Bin ich mal relativ. Wenn es alles so, wenn alle fit werden. Genauso wie beim Pelicans. Ey, abhaken. Wenn es geht, Zion im Sommer irgendwie traden. Dort versuchen, noch was rauszuholen. Und dann in den nächsten Jahren, nicht zwei Jahren, sondern 4, 5 Jahren angreifen, weil die haben unfassbar geiles Spielermaterial mit Trey Murphy, Herb Jones. Ich finde auch DeJounte Murray ist richtig gut. Du hast immer noch Grand Theft Alvarado. Ja, da kann auf jeden Fall was gehen. Muss man gucken, muss man einfach schauen. Mit Eve Misi haben sie einen super Rookie, finde ich. Nächstes Mal können wir über die ganzen Rookies. Nächstes Mal mache ich einfach die ganzen Rookies mal, weil ich schätze, so Awards, was ich so awardmäßig denke, was da wird. Machen wir einfach in der nächsten Folge ganz. Das wird dann eine relativ kurze Folge. Genau, und dann hast du einfach noch die Jazz. Ist egal. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jazz einfach, dass Danny Ainge dann mit Picks und Spielern um sich werfen wird, um zu sagen, ey, ich will, wenn sie nicht in den ersten Pick bekommen, sagt hier, gib mir mal einen ersten Pick, was wollt ihr haben? Wollt ihr Markkanen haben? Hier habt ihr Markkanen. Und solche Geschichten. Das wird auf jeden Fall passieren. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Gut, das haben wir einfach die NBA immer abgehakt. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, weil es ist einfach super lang geworden. So lange hätte ich gar nicht gedacht. Könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das alles so seht, ob ich da komplett bei manchen Teams falsch liege. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, schon bei 63 bis 65 ungefähr Spiele. Da ist bei vielen Teams die Messe schon gesungen oder gelesen. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Genau. Dann sage ich kurz und schmerzlos tschüss und wir hören uns in der nächsten Folge. Das ist halt wie eine ganz kurze NBA Award-Folge. Weil ich glaube nicht, dass man da so groß noch auf eingehen wird auf die Standings, weil das bringt nichts. Ich werde dann erst wieder kurz vor den Playoffs dann so vielleicht eine kleine Folge machen, wie sich's halt entwickeln wird. Dann macht's gut und ciao.